freue ich mich, hier zu sein das erste Mal. Genau, ich habe euch das Thema von der Berufung des Zöllners Matthäus mitgebracht. Und ich finde das ein sehr spannendes Thema, weil es besonders ist, ja, alles klar. Die Berufung von Matthäus mitgenommen. Und ich finde das ganz interessant, weil Matthäus war ja nicht irgendwer, sondern Matthäus hat selbst drüber geschrieben, wer er ist und wer er war vor Jesus. Und das ist ganz interessant, weil Jesus begegnet da ja einem Zöllner. Und die Zöllner waren ja nicht sehr gut angesehen. Und er begegnet diesem Zöllner, sagt ihm, folge mir nach. Und Jesus hat ihn vielleicht so im Herzen berührt. Wir wissen nicht genau, was bei Matthäus davor gegangen ist, aber Matthäus hat auf jeden Fall von einem Moment auf den anderen hat er gesagt, okay, ich lasse mein Leben hinter mir und ich folge Jesus nach. Und weil Jesus aber etwas Besonderes gemacht hat, indem er einen Zöllner berufen hat, waren die Pharisäer natürlich sehr wütend auf ihn. Und Jesus reagiert dann darauf. Und das ist eine Geschichte, die es in sich hat, finde ich, wenn man da so ein bisschen reingeht. Und ich wollte euch da so ein bisschen mit reinnehmen und das auch zusammen mit euch lesen. Also erstmal schauen wir mal auf das Wort Zöllner. Denn das Wort Zöllner, ich denke, die meisten wissen, worum es da geht und warum das so gesehen war, wie es gesehen wurde damals. Aber erstmal heißt es ja einfach nur, ne, Einnehmer von Zoll oder von Steuern. Aber das war ja nicht für irgendwen. Also ich meine, selbst heutzutage haben wir, glaube ich, jetzt nicht den vorteilhaftesten Blick auf Menschen, die im Finanzamt arbeiten. Das ist gar kein das ist ein Vorteil von vielen, würde ich sagen. Obwohl das natürlich einfach nur ein Beruf ist. Damals war es aber nicht einfach nur ein Beruf. Damals war es nicht nur ein Beruf, es war anders. Es war so, dass sie ja für wen Steuern eingetrieben haben? Für die Römer. Für die Besatzungsmacht von den Juden, für die Feinde. Und deswegen war der kulturelle Kontext davon eigentlich, dass dieser Mensch wirklich ein Verräter war, ein Betrüger, ein Erpresser, ein Dieb. Er war gleichgesetzt mit den Niedrigsten von den Niedrigsten in der Gesellschaft, denen keiner wollte mit denen Zeit verbringen, keiner wollte mit denen in die Augen schauen, keiner wollte überhaupt zugeben, dass sie mit ihm befreundet, verwandt oder irgendetwas sind. Das waren wirklich die Außenseiter von den Außenseitern, diese Zöllner. Warum? War das gerechtfertigt? Das ist uns jetzt überlassen zu beurteilen, aber wenn man als Zöllner für die Römer arbeiten wollte, musste man erst ein Angebot den Römern geben, um überhaupt das attraktiv zu machen für die Römer. Sprich, er musste schon mal sagen, okay, als Zöllner werde ich euch so und so viel Steuern einzahlen und das wird mein Angebot sein. Und wenn die Römer dann gesagt haben, okay, du bist der beste Kandidat, dann hieß das ja schon mal, okay, du nimmst wirklich viel Geld ein. Obendrauf muss er aber natürlich auch ein bisschen Geld verdienen. Und vor allem als Mensch, der jetzt schon in einer Position ist, wo er von allen seiner Kultur, seinem Volk als Mensch gesehen wird, mit dem man sich nicht abgeben kann, der Verräter des Volkes ist, ein Lügner, Erpresser, wirklich all diese Worte haben auf ihn gepasst, dann möchte man natürlich auch wenigstens ein bisschen Geld damit machen. Also haben die Zöllner sich gedacht, ich nehme doppelt und dreifach von dem, was ich eigentlich wirklich nehmen muss. Und obwohl sie durch diesen Beruf alles verloren haben an sozialen Beziehungen, hat er wenigstens Geld. Und das, ich weiß nicht, ob man das so ein bisschen nachvollziehen kann, aber ich kann mir vorstellen, dass das so wirklich so ein Kreis ist, wo man nicht rauskommt. Wo man sich denkt, jetzt habe ich sowieso schon alles verloren, dann habe ich wenigstens den Reichtum. Vielleicht habe ich irgendwann mal Familie oder vielleicht mache ich mir wenigstens jetzt ein gutes Leben, sonst habe ich ja nichts. Also habe ich nur das Geld, okay. Also möchte ich auch viel Geld haben. Aber je mehr Geld er nimmt, desto weniger angesehen ist er bei seinem Volk und je weniger werden Menschen auf ihn eingehen wollen. Also er war in so einer Art Teufelskreis gefangen, dadurch, dass er diesen Beruf gewählt hat. Das ist der Beruf des Zöllners. Er ist ein Außenseiter. Und in diesem Kontext schreibt Matthäus jetzt über seine Berufung. Und kurz davor, das ist finde ich, echt gewitzt von Matthäus gemacht. Schreibt er eine Geschichte, setzt er eine Geschichte vor seine Berufung, die darüber geht, wie Jesus einen Gelähmten heilt und wo Jesus erst sagt, die Sünden sind dem Gelähmten vergeben. Und als die Pharisäer sich echauffieren, als die sagen, nein, das kann doch nicht sein, das kann nur Gott machen, sagt er, okay, alles klar, dann heile ich ihn halt. Und er sagt, steh auf und geh. Und der Gelähmte steht auf und geht. Und in der Bibelstelle, die Matthäus da kurz davor aufschreibt, steht quasi schon, okay, Jesus demonstriert quasi seine Autorität über Krankheit und über Sünde. Und jetzt wird Jesus gleich in dieser Bibelstelle, die wir heute zusammen lesen, darüber sprechen, wie Sünde wie eine Krankheit ist. Und so leitet Matthäus das sehr gut her. Wir lesen einfach mal zusammen. Als Jesus weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Mann sitzen, er hieß Matthäus. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Matthäus auf und folgte Jesus. Also er kommt an diesem Zollhaus vorbei. Was auch interessant ist dabei, dieses Zollhaus, das war in der Stadt, wo sich Petrus und Andreas und so weiter oft aufgehalten haben. Das bedeutet, es kann sehr gut sein, weil Fische und solche Sachen wurden auch versteuert, dass sie mit Matthäus schon zu tun gehabt hatten. Und wie merkwürdig wird das wohl sein, wenn die ihm bereits nachfolgen, die gehen Jesus nach, verbringen mit ihm Zeit und auf einmal geht Jesus zu dem größten Feind der Gegend und sagt, hey, möchtest du auch zu uns gehören? Ich weiß nicht, das kann bestimmt sehr herausfordernd gewesen sein. Okay. Ich weiß nicht, ob es da um Sekunden, Minuten oder Stunden ging, aber wir wissen, Matthäus folgte ihm sofort nach. Matthäus hat seinen Beruf hinter sich gelassen. Und während Petrus und so weiter die Fischer waren oder auch manche andere Jünger wahrscheinlich zu ihrem Beruf zurückgehen konnten, hätte Matthäus vermutlich nicht so einfach in dieses Zöllnersein zurückgekommen. Das war schwierig reinzukommen und schwierig rauszukommen. Und er lässt es hinter sich und folgt Jesus nach. Und was passiert direkt danach? Später war Jesus im Haus des Matthäus zu Gast. Viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, waren gekommen und nahmen zusammen mit ihm und seinen Jüngern an dem Essen teil. Viele Zolleinnehmer und andere Sünder. Ein Pharisäer kann sowas nicht verstehen. Aber wie wird das wohl für Matthäus gewesen sein? Derjenige, der nie Liebe, der nie wirklich ja, gute Beziehungen erfährt, der nie Gemeinschaft erfährt, für die wir Menschen ja eigentlich gemacht sind, dieser Mensch, dem wird auf einmal Wertschätzung entgegengelegt. Und was macht er? Ich muss alle rein, ich muss alle einladen. Alle Sünder und alle Pharisäer, alle Zöllner, alle, die einen ähnlichen Status haben wie ich, die haben jetzt die Chance, etwas zu erleben, was sie noch nie erlebt haben. Und er lädt sie ein. Und die Bibel würde nicht betonen, dass es wirklich viele waren, wenn es nicht wirklich eine große Menschenmenge war. Deswegen, viele Menschen kommen dazu und das erste Mal erleben sie, wie ein Mensch, der so eine hohe Wertschätzung eigentlich vom Volk auch erfährt. Ne? Derjenige wird, selbst von den Menschen, die nicht dachten, dass er der Messias ist, wird er als Wunderheiler, als Prophet, als weiser Lehrer gehandelt. Ne? Also dieser Mensch, der war sehr, sehr wertgeschätzt. Und dieser Mensch, der kommt jetzt zu Matthäus und zu seinen Freunden und er sagt, ich möchte mit euch essen. Dass er zusammen mit ihnen isst, das war nicht nur Wertschätzung, komm, ich esse mal schnell, wie wir das heute machen könnten, sondern das war ein Statement, weil eigentlich war es eine unausgesprochene Regel, so ein kulturelles Tabu, dass man erstmal mit Heiden auf gar keinen Fall zusammen essen darf als Jude, aber auch mit den Menschen, die quasi die eigene Religion brechen, die als Sünder gelten, die als Abschaum gelten. Wenn man mit denen zusammen isst, dann hast du dich selbst verunreinigt. Was machst du denn? Wenn du mit denen dich abgibst, sogar Brot brichst, wenn du etwas mit denen tust, ne, da bist du selbst auf dem gleichen Level. Also konnte sich aus dem Grund kaum einer wegen diesen sozialen Konstrukten, die sie da sich selbst ja, erstellt hatten teilweise auch, konnte sich keiner mit solchen Menschen, solchen Sündern abgeben. Und Jesus macht es trotzdem. Und wie reagieren die Menschen rundherum? Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu den Jüngern, wie kann euer Meister nur zusammen mit Zollernehmern und Sündern essen? Ja, also, was sind die Pharisäer? Die Pharisäer, die waren die religiöse Elite. Das waren die gebildetsten Menschen damals. Das waren selber die, die anderen Menschen das Alte Testament, die Bibel beigebracht haben. Sie waren die Lehrer. Sie konnten die Tora auswendig. Sie konnten alles zitieren. Sie waren wirklich, wirklich hochgebildet. Aber diese Menschen, die haben sich so geärgert über Jesus. Die sagen, wie kann euer Meister nur, wie kann der Mensch das wagen, sowas zu machen? Was macht er da, sich mit solchen abzugeben? Alle Qualifikationen, die er vielleicht vorher gehabt haben könnte, hat sich Jesus damit verspielt, dass er sich mit solchen Menschen abgibt. Das ist absolut unwürdig, das würde keiner machen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass man auch heutzutage in manchen Kulturen oder selbst manchmal so sich ertappt auf so Gedanken, dass man sich denkt, na, ich weiß nicht, dem gehe ich lieber aus dem Weg. Das war aber damals, das war nicht nur ein Gedanke im Hinterkopf, wo man sich ertappt, das war die Norm. Das war, nee, natürlich, mit denen kann man nichts zu tun haben. Das ist absolut klar. Wie könnte man auch? Solche Sünder, solcher Abschaum. Und Jesus verbringt mit ihnen Zeit und Jesus antwortet auf diese Aussage von den Pharisäern. Jesus hörte das und erwiderte, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Dann versteht ihr, dass ich nicht gekommen bin, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Er sagt hier, hey, ich bin Arzt. Was soll ich mit Gesunden? Was soll ich mit Menschen, die zu mir kommen und sagen, ja, mir fehlt nichts? Also wenn ein Patient zum Arzt kommt und sagt, mir fehlt nichts, aber danke, super. Dem Arzt ist nicht geholfen, dem Patient ist nicht geholfen, weil dem ging es ja anscheinend schon gut. Aber wenn Menschen kommen, die verstehen, mir geht's schlecht, ich brauche ganz, ganz tiefe Heilung, dann kann der Arzt helfen, dann kann der Arzt heilen, dann kann der Arzt behandeln. Und ich glaube, dass das ganz bewusst von Jesus benutzt wird, auch aufbauend auf der anderen Geschichte, wo er schon gezeigt hat, ich habe die Autorität über Sünde, ich habe die Autorität über Krankheit. Und hier führt er das jetzt zusammen, wo er sagt, ich benutze jetzt mal die Krankheit als ein Sinnbild für die Sünde. Wir alle sind von dieser Krankheit befallen und ich bin der Arzt, der dabei helfen kann. Ich bin der Arzt. Und dann legt er es selbst aus, wie er so schön das macht. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Also er sagt, diese Zöllner, die laden mich ein, weil sie verstehen, dass sie mich brauchen. Wenn Jesus nicht gebraucht werden würde, wenn sie Jesus nicht brauchen würden, warum würden sie ihn einladen? Noch eine andere Frage, warum haben die Pharisäer nicht eingeladen? Wenn die Pharisäer sich so ärgern, dass er Zeit mit Unwürdigen verbringt und nicht Zeit mit den Würdigsten, mit der Elite, also mit ihnen, warum sind sie nicht diejenigen, die einladen? Warum sind sie nicht diejenigen, die auf Menschen zugehen, die die Hand ausstrecken, die helfen? Nein, sie sind ja die Besten eigentlich. Also eigentlich sollte man auf sie zukommen. Naja, auch auf jeden Fall verstehen sie das immer noch nicht ganz. Und was ich lustig dabei finde ein bisschen, darauf kommen wir gleich zu sprechen, nämlich Gott sagt, geht und denkt einmal drüber nach, was jenes Wort bedeutet. Er sagt zu den Lehrern der Bibel, so ich sage euch jetzt mal was, ich gebe euch Hausaufgaben auf, denkt mal drüber nach, was das bedeutet, oder? Dann versteht ihr vielleicht, warum ich auf der Erde bin. Er gibt quasi seine Mission klar wieder, aber gib denen Hausaufgaben auf, die eigentlich alles schon verstehen sollten, weil sie es auswendig können. Die haben das damals wirklich auswendig gelernt. Die konnten weiterhin, das ist aus Hosea, was er da zitiert, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Das hätten die weiterreden können. Sie wussten genau, was er da sagt und wussten nicht, was er da meint. Und Jesus sagt ganz klar, meine Mission und mein Herz auf dieser Erde ist, dass ich dieses Problem Sünde, diese Krankheit behandle. Dass ich die Kranken und die Sünder, die sich danach ausstrecken, Heilung zu haben, dass ich ihnen entgegenkomme, dass ich ihnen helfe. Er ist ein Arzt, der unendlich Kapazität hat, der immer neue Patienten nimmt. Er ist ein Arzt, der wirklich helfen möchte und der immer helfen kann. Und ja, diese Pharisäer, die sind total geschockt, glaube ich. Wie kann man auf sowas reagieren? Der macht alles anders, als die Kultur es eigentlich einem diktiert und sagt einem dann noch, ihr versteht selber gar nicht, was ihr da lehrt. Die werden sich wirklich was gedacht haben dabei. Okay, aber was bedeutet denn das wirklich, was er da sagt, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer? Was möchte er uns damit sagen? Ich glaube, genau wie du eben auch schon gesagt hast, nämlich mit der Geschichte, die du kurz davor erzählt hast, das passt ganz gut zusammen, das finde ich super, nämlich, dass es um das Herzen geht, was dieses Opfer tut. Dass er nicht sagt, dass die guten Taten, die in einem Leben sind, die sind vollkommen unwichtig, sondern es geht darum, wenn wir etwas tun, dann sollten wir es definitiv tun, weil unser Herz das von uns verlangt. Wenn wir zu Gott gehören, dann ist es nicht ein Ich mache jetzt viel Gutes und dann komme ich hoffentlich in den Himmel. Es kommt so, dass wir sagen, ich weiß, ich bin durch Jesus schon gerettet. Er hat alles für mich getan. Er ist am Kreuz für meine Sünden gestorben, sodass ich das nicht machen muss. Er ist auferstanden. Es ist vollbracht. Jetzt darf ich frei sein. Ich bin komplett frei, sagt uns die Bibel. Und jetzt dürfen wir von uns selbst aus sagen, und jetzt möchte ich dienen. Jetzt möchte ich Gott dienen. Und so sollten Opfer dargebracht werden. Er möchte ein barmherziges, ein liebevolles Herz und nicht ein Herz, das steif sagt, okay, diesen Sonntag gehe ich in die Gemeinde, das sollte so sein. Ich gebe meinen Zehnten, glaube ich, ja, das ist gut. Und dann weiß auch jeder in der Gemeinde, dass es bei mir ganz gut läuft, weil mein Herz schlägt eindeutig christlich, wenn ich es jedem zeige. Aber so läuft es ja nicht. Das Herz schlägt nicht christlich, schlägt nicht für Gott, weil wir es zeigen, sondern wir zeigen es, weil es so schlägt. Wir kleiden uns in dem, was wir tun, weil unser Herz so aussieht von innen. Es ist bestimmt interessant für uns als auch für die Pharisäer, so etwas zu hören, was eigentlich gegen unseren Instinkt, gegen unsere Kultur geht. Jetzt aber nochmal die Frage. Er sagt da, ich bin für die Kranken gekommen, nicht für die Gesunden. Wie verstehen wir jetzt das Wort gesund? Bedeutet das, dass die Pharisäer perfekt sind und deswegen ist er nicht für die gekommen? Ich glaube, dass wir das bewusst auf zwei Arten verstehen können. Nämlich einmal, die Pharisäer, die sind nicht perfekt, aber sie glauben, dass sie perfekt sind. Also, ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich habe das schon manchmal, dass ich bei mir merke, ich bin ein bisschen so, dass ich, obwohl ich weiß, ich muss zum Arzt gehen, nicht zum Arzt gehen möchte. Dass ich auch gern nicht in die Notaufnahme oder irgendwas gehe, wenn irgendwas passiert. Also, das meide ich, obwohl es manchmal echt unweise ist von mir. Und das weiß ich auch. Aber in diesem Fall ist es natürlich noch viel dümmer. Du hast da den Retter der Menschheit vor dir und du sagst, ja, aber ich brauch's halt nicht. Oder Pharisäer sind tatsächlich gesünder als viele andere. Wie können wir das verstehen? Ich glaube schon, dass die Pharisäer die Chancen hatten und viel näher an Gott da waren als die Sünder, als die Zöllner, als die Außenseiter der Gesellschaft. Natürlich, sie kannten die Schriften, sie wussten alles. Natürlich hatten sie die Möglichkeiten, eigentlich Gott so viel mehr zu verstehen als alle anderen. Sie sind gesünder, sie haben eine Beziehung mit Gott, aber sie verstehen so viel falsch, machen so viel anders, als Gott es eigentlich ja, möchte, als sein Herz eigentlich aussieht. Und ich glaube, dass wir uns da vorstellen können, ein bisschen, was wir eigentlich daraus lernen können, auch für uns. Was ist die Anwendung für uns? Denn ich glaube, dass sowohl als Zöllner als auch Pharisäer wir uns was mitnehmen können. Ich lese es mal mit euch. Als Zöllner sollten wir die eigene Schwäche erkennen können und Gott suchen. Wir brauchen ihn und wir lieben ihn. Wir sind ja nicht perfekt, wenn wir bei Jesus sind. Aber trotzdem sind wir sehr viel gesünder. Wir wurden schon behandelt. Wir haben den Heiligen Geist in uns. Aber wir sind nicht perfekt. Und jeden neuen Morgen, wenn wir merken, dass wir nicht perfekt sind, sollten wir eigentlich zu Gott im Gebet rennen und sagen, ich brauche dich heute. Wenn ich es mit meiner eigenen Kraft versuche, dann bin ich erschöpft und ausgelaugt. Ich kann es einfach nicht. Irgendwann brechen wir zusammen, wenn wir es nicht mit Gott tun. Aber als Pharisäer, der gut handelt und nicht wie die Pharisäer damals, sondern in der Position der Pharisäer, haben wir schon den Draht zu Gott, haben wir die Beziehung zu Gott. Wir kennen die Bibel, genau wie die Pharisäer die Bibel kannten. Wir haben das Wort, das uns zum Arzt führt. Deswegen, wenn wir jetzt die Pharisäer sind, was machen wir? Wir sollten auf diesen Gott hinweisen. Wir sollten, wenn wir in dieser Position wären, sollten wir die Zöllner selber einladen, sollten wir die Menschen sein, die auf die Zöllner zugehen und sagen, ich hab da einen Arzt, der wird dich heilen. Ich habe da einen Retter, der liebt dich und er wird dein Leben verändern, aufs überaus Positive. Wir dürfen sowohl Zöllner als auch Pharisäer sein und in Liebe und in Wahrheit sprechen und trotzdem unsere Abhängigkeit von Gott erkennen und daran festhalten. Wir dürfen also lernen, Gott hat die Autorität über Krankheit und Sünde und wir brauchen ihn zwar, aber wir dürfen jetzt auch, wo wir ihn schon kennengelernt haben, wo wir schon behandelt wurden, dürfen wir ja dieses Zeugnis nehmen und anderen weiterreichen und sagen, hey, ich kenne da jemanden, den brauchst du auch. Weil jeder hat die Krankheit der Sünde. Und wenn wir die Heilung haben, was sollen wir machen, als sie weiterzugeben? Amen.